bist du Gottes hier heute Morgen. Nimm dir mal einen Augenblick und vielleicht läuft alles Mögliche durch deinen Kopf, so das mal auf Mute zu stellen und dich zu konzentrieren auf die Stimme Gottes. Weil er spricht jetzt und hier und er möchte zu dir sprechen. Irgendwie so rumwaberst, sondern dass du eine Person bist, die uns begegnen möchte und die zu uns sprechen möchte. Wir danken dir, dass du ein Geist bist der Hoffnung und der Freiheit. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass heute Morgen ein Moment ist, an dem sich etwas ändert bei uns im Leben. Weiß nicht, vielleicht hast du einen Bereich oder irgendwie eine Thematik, wo du dir so sehr Veränderung wünschst. Dann glaube ich, kann heute Morgen der Moment sein, in dem das geändert wird. Und es beginnt damit, dass du sagst, hey Gott, ich gebe dir das. Ich bring dir das, ich lasse es los. Und vielleicht machst du das einfach ganz praktisch. Sagst, das kannst du leise machen. Kannst du mit einer Handbewegung machen oder wie auch immer und sagst, Gott, ich bring dir das. Diesen Bereich in meinem Leben, wo ich mir Veränderung wünsche. Weißt du, ich kann dir nicht versprechen, dass es sich alles von heute auf morgen ändert, aber ich kann dir versprechen, dass Gott mit dir ist. Weil das hat er versprochen. Und dass er drin ist. Und dass es ihm nicht egal ist. Und deinem Nachbarn ist das vielleicht egal oder wem auch immer. Aber Gott ist es nicht egal. Gott, wir preisen dich dafür, weil du ein Gott bist, dem es nicht egal ist, wie unser Leben läuft und wie diese Welt läuft, sondern der sich interessiert und der dran ist und der mittendrin sein möchte. Und wir laden dich ein, mittendrin zu sein als Kirche. Amen. Komm, wollen wir Gott einen Applaus geben? Er ist gut und er ist hier. Hey, es ist cool, dass du heute Morgen in die Kirche gekommen bist und vielleicht bist du zum ersten Mal oder bist neu hier und denkst dir, Mann, die sind ja ein bisschen verrückt mit Getanze und so, habe ich vielleicht so nicht erwartet. Ich habe letztens wieder mit Leuten gesprochen und ich muss Leuten immer erklären, wenn sie fragen, so, ja, was macht ihr denn? Also es war irgendwie geschäftlich, mit einem Unternehmen habe ich gesprochen. Wenn ich dann sage, wir sind Kirche, dann haben die sofort ein Bild im Kopf, wie Kirche aussieht. Und dann muss ich immer erklären, nee, stell dir vielleicht eher eine Veranstaltung vor, so irgendwie ein Konzert oder so. Man muss das ja irgendwie beschreiben, weil die Leute oft überhaupt kein Bild davon haben. Und das ist was, was du dich vielleicht auch gerade fragst, das ist Kirche. Ja, das ist Kirche. Das ist Kirche. Wir sind so, wir bringen unseren Lobpreis laut und voller Leben vor Gott, weil es nicht irgendwie, um zu sagen, ja, ist alles happy-clappy hier, so alles easy, sondern um zu sagen, egal wie es gerade aussieht, wir fokussieren uns auf Gott und wir versuchen eben diese Hoffnung und den Halt, den wir finden in Gott, uns darauf zu fokussieren. Und wenn wir zusammenkommen als Gemeinschaft, das ist eine unglaubliche Kraft. Und heute Morgen dürfen wir wieder zusammen sein. Mein Name ist Christoph, ich bin Pastor hier in der Kirche und ich habe das Privileg, heute zu predigen und ich habe das Privileg, heute euch eine neue Predigtserie vorzustellen. Ah, ihr habt es schon gesehen, Summer Boost ist unsere Predigtserie. Summer Boost, also nicht zu verwechseln mit Summer Booster, den kannst du dir woanders bestimmt holen oder so. Ne? Hier kriegst du den Summer Boost, okay? Und das ist aber auch ein bisschen so eine Injektion, aber es soll eine Injektion sein von guten Dingen, soll eine Injektion sein von Hoffnung und es soll eine Injektion sein von Gnade, soll eine Injektion sein von auch von Spaß und von all dem Guten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bist du schon im Sommer angekommen? Wer ist im Sommer angekommen? Ja, das ist aber euphorisch, Leute. Aber wer ist schon im Sommer angekommen? Ja, das ist schon besser, okay. Und dann bei alle anderen, da arbeiten wir noch dran, ne? Es gibt bestimmt noch mal einen Tag Sonne und so. Das läuft schon. Hey, Ich darf heute predigen und meine Predigt habe ich genannt The Bright Side of Life. The Bright Side of Life. Ihr kennt ihr bestimmt. Und The Bright Side of Life ist so ein bisschen, ist ja so ein Song, der eigentlich, habe ich nachgelesen, war ich völlig schockiert, von so einem Komiker-Duo mal gemacht wurde, was sich eigentlich drüber lustig macht, so ein bisschen über, ja, irgendwie, wie man auch auf die Welt gucken kann und so. Aber ich habe das irgendwie total aufs Herz bekommen über The Bright Side of Life, also die herrliche Seite des Lebens, könnte man sagen, oder die schöne Seite oder die gute Seite des Lebens zu sprechen. Weil ich weiß nicht, wie dir das geht, ist manchmal gar nicht so einfach in unserer Zeit, oder? So, das ist schon fast eine Provokation, habe ich gedacht, eine Predigt The Bright Side of Life zu nennen. Weil das, man denkt ganz schnell so an, ja, das ist so positives Denken, ne? Man konzentriert sich nur auf das Gute. Ich hasse das auf Instagram, wenn man so, kennt ihr so Seiten oder so Werbung, die euch dann so sagt, ja, hier, du musst nur irgendwie, hier sind die 3 Schritte zum Erfolg und dann bist du Millionär in einem halben Jahr und so und das Leben ist gut und ich poste den ganzen Tag Bilder von irgendwelchen Pools und irgendwelchen, so, da denke ich immer, das ist halt, das ist so dünn und so, ne, das ist, oh, da kriege ich irgendwie richtig die Krise. Also in die Richtung soll das nicht gehen, ja, ich will dich jetzt erstmal richtig runterziehen. Es gab ich habe meine falschen Notizen aufgemacht, ich wundere mich hier schon. Es gab vor einiger Zeit einen Post im Internet und den auf Twitter, wer von euch ist auf Twitter? Okay, nicht so viele, das ist gut, meldet euch da gar nicht erst an, okay? Weil das ist wirklich nicht gut für die Seele, habe ich manchmal das Gefühl. Ich muss hart arbeiten. Aber ich war auf Twitter, ich bin auf Twitter und ich habe da, von der Zeit ging so ein Post echt rum. Und zwar war das eine Situation, da hat es im Golf von Mexiko, war das Meer gebrannt. Du kannst mal dieses Bild ranschmeißen, was ein bisschen undeutlich ist. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist das Meer und in der Mitte brennt es, weil da ist so ein Gasleck irgendwie hochgegangen und das Meer hat angefangen zu brennen. Und es gab dann einen Post, der ist so ein bisschen durch Deutschland gegangen, der war dann in den Trends und so, wo eine junge Frau postet, echt mal, stell dir vor, du bist Anfang 20 im 21. Jahrhundert, wächst auf und das freaking Meer brennt. Hahaha, die nächsten 50 Jahre werden so scheiße. Das war so ein Post, den jemand gemacht hat. Der ging irgendwie durch die ganze Twitter-Sphäre und hat ganz viele Retweets und so gebracht. Und es spiegelt so ein bisschen eine Haltung wider, die wir manchmal erleben, ist, dass man das Gefühl hat, diese Welt geht doch auf sein Ende zu. Das ist doch irgendwie, selbst auch viele Christen sagen das, ja, ist doch jetzt die Endzeit. Das ist oft so ein Thema unter Christen. Und man hat irgendwie das Gefühl, also es wird einfach nur noch schlechter. Und ich dachte, wie deprimierend ist das, wenn eine junge 20-Jährige sagt, die nächsten 50 Jahre werden einfach nur scheiße. Jetzt brennt sogar das Meer. Und Fakt ist erstmal, das Meer, das war einfach nur ein Gasleck, was gebrannt hatte. Das sah super apokalyptisch aus und so. Und es haben ganz viele Leute haben es sofort auf die Klimakrise bezogen und so. Und es hat so ein bisschen eine Atmosphäre geschaffen, auch auf Twitter vor allem, aber oder in der Medienlandschaft oder wiedergespiegelt, würde ich eigentlich sagen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich kann das nachvollziehen. So. Und dazu kommt, ich habe eine Erfahrung gemacht in einer Gruppe junger Leute und ich habe mal gefragt, hey, schaust du eigentlich positiv in die Zukunft? Ich glaube, ich habe das letzte Woche auch schon kurz erzählt. Und der Großteil der Leute hat gesagt, nee, oder ich bin mir wirklich nicht sicher. Und seit ich das gemacht habe, frage ich jetzt öfter mal junge Leute, guckst du eigentlich positiv in die Zukunft? Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert, wie viele, gerade junge Leute, nicht mehr positiv in die Zukunft schauen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt eine Umfrage mache. Und wenn ich fragen würde, guckst du positiv in die Zukunft? So, ich weiß nicht, wer sich so meldet oder nicht meldet. So, und das ist auch gar nicht, ich will es gar nicht verurteilen. Das ist ja erstmal, wie es ist. Aber es hat mich irgendwie aufgewühlt. Und ich bin irgendwann ins Internet gegangen und habe mal gegoogelt, positive Statistiken der Welt. Und das kannst du mal machen. Es gibt tatsächlich so Seiten, die machen sowas. Die sagen, guck mal, okay, wir haben Klimawandel, wir haben all diese Dinge, wir haben jetzt Krieg und all die Inflation und was auch immer uns so beschäftigt. Aber es gibt auch ein paar positive Trends tatsächlich. Und die sind uns gar nicht so bewusst. Und da gibt es sowas wie, dass das Verhältnis der Menschen, die in absoluter Armut leben, seit 1987 unaufhaltsam gesunken ist. So abgefahren. Kinderarbeit ist seit 2000 in absoluten und in verhältnismäßigen Zahlen, also wie viele Kinder pro Einwohner sozusagen, gesunken. Der globale Hungerindex, an dem man sozusagen Hunger auf der Welt misst. Und natürlich ist Hunger ein unfassbares Problem auf unserer Welt. Aber der ist eigentlich nur gesunken, ehrlich gesagt, bis letztes Jahr. Da ist er zum ersten Mal wieder gestiegen, was mit Corona und jetzt natürlich mit dem Krieg zusammenhängt. Aber die großen Trends, das geht alles nach unten. Die Lebenserwartung ist wie verrückt gestiegen. Du hast wahrscheinlich eine höhere Lebenserwartung als alle Menschen vor dir in der gleichen Situation. Selbst in Afrika, habe ich mal geguckt, ist sie in den letzten 100 Jahren von, da war sie bei knapp 30 Jahren, die Lebenserwartung, auf über 60 Jahre oder auf 60 Jahre gestiegen. Und ich dachte, ja, ist ja krass, so kann man auch ein bisschen auf die Welt gucken. Es gibt noch viel, viel mehr Statistiken, die so ein bisschen mal einen anderen Trend aufzeigen. Und ich habe mich einfach gefragt, wie ordne ich das alles ein? Wie ordne ich das ein? Ich weiß nicht, wie dir das geht, ob du dir solche Gedanken machst oder nicht, aber ich mache mir solche Gedanken. Und ich habe mich gefragt, wie ordne ich das ein? Und es gibt Leute, die sagen, es ist doch die beste und die schlechteste Zeit, in der wir leben. Und ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich das auch so sehen würde. Ich würde fast sagen, diese Welt ist auf einem guten Weg. Und ich weiß, man darf das fast nicht sagen, weil es eine Provokation ist in einer Zeit wie dieser. Diese Welt ist auf einem guten Weg. Weil die Nachrichten, die wir sehen, sind fast nur schwierig. Ich weiß nicht, wie es in deinem eigenen persönlichen Leben aussieht. Ob du gerade sagen würdest, mein Leben ist auf einem guten oder auf einem negativen Weg. Ich habe ein positives Bild auch von meiner Zukunft oder ein negatives. Und es ist irgendwie eine Herausforderung, in der wir stehen in dieser Zeit. Und ein ganz praktisches Ding ist, wir müssen, glaube ich, lernen, in so einer Zeit mit Ambiguität zu leben. Dass es eben nicht nur schlecht oder nur gut ist, nur herausfordernd oder nur easygoing, sondern es ist manchmal beides zur gleichen Zeit. Aber vor allem denke ich, dass wir unseren Halt und unsere Hoffnung auch als Gesellschaft, aber auch als Persönlichkeit, dürfen wir sie nicht verlieren. Hoffnung dürfen wir nicht verlieren. Also wenn wir es tun, glaube ich, ist es eine ganz schwierige Geschichte. Und wisst ihr, das ist auch mein Anliegen ein bisschen für heute, für Summer Boost, dass du und ich, vielleicht wenn du mit Jesus unterwegs bist, ganz besonders, dass wir Bürger des Himmels sind, die eine gute Zukunft sehen und ein positives Bild der Zukunft haben, die Hoffnung haben dafür, dass sich Dinge verändern. Und jetzt fragst du dich, okay, wo nimmst du das her, Christoph? Wo nimmst du vielleicht diese Hoffnung her? Da möchte ich dich mitnehmen in Römer 8, Vers 18 bis 30. Da heißt es, die Gewissheit der Hoffnung in allem Leiden, das Seufzen der ganzen Schöpfung, Zeichen der Hoffnung. Das ist die Überschrift, das ist ja irgendwie komisch. Ein Seufzen ist ein Zeichen der Hoffnung. Und weiter geht's, und dann heißt es hier ab Vers 18, ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und Töchter, das sind wir. Gewiss, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Ich liebe das. Die Schöpfung, diese Welt, in der wir leben, ist der Nichtigkeit unterworfen, die ist vergänglich, Dinge sterben, Dinge werden schwierig, aber sie ist auf Hoffnung hin der Nichtigkeit unterworfen. Warum? Denn auch sie, die Schöpfung, soll von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Ich liebe das hier. All diese Leiden der gegenwärtigen Zeit bedeuten nichts im Vergleich zur Herrlichkeit, die Gott an uns offenbaren möchte. Gott möchte an dir und mir Herrlichkeit offenbaren. Er möchte in dieser Welt seine Herrlichkeit offenbaren. Und er tut das nicht irgendwie, indem er sagt, ja, irgendwann ist es alles vorbei, dann mache ich es einmal platt und dann schaffe ich was ganz Neues. Sondern er macht das mit und durch dich und mich. Hoffnung zu schenken, diese Welt zu verändern, wiederherzustellen. Es gibt eine Vision in der Bibel, in Offenbarung 21, Vers 1 bis 7, die eigentlich darüber spricht, welchen Plan Gott mit dieser Welt hat. Und wenn ich Welt sage, dann meine ich eben dein Leben und mein Leben, aber ich meine auch diese Welt im wahrsten Sinne des Wortes, mit allem, was dazugehört. Mit den Menschen darauf, mit der ganzen Schöpfung darauf, mit den Tieren und Pflanzen und Gebäuden und was auch immer hier so entstanden ist. Das meine ich mit diesem Wort Welt. Und da heißt es in Offenbarung 21, Vers 1 bis 7, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Das ist eben poetische Sprache, das ist eine Vision, die da ausgedrückt wird. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Das ist eine Vision davon, was Gott mit dir und mir und mit dieser Welt vorhat. Dass er am Ende des Tages, nach all dem Leid und Schmerz und den Herausforderungen, nach den Tränen, die vergossen wurde, dass er etwas Neues schaffen wird, was gut ist, was unvergänglich ist. Und die Idee ist eigentlich die, ja, das spricht über den Tod. Das heißt, wenn wir sterben, haben wir eine Hoffnung auf die Ewigkeit, dass wir mit Gott leben dürfen. Aber es spricht auch über die Wiederherstellung der Erde. Es spricht über die Wiederherstellung der Erde, dass er das nimmt, was geschaffen wurde, also unsere Welt, und sie wiederherstellt in einem neuen Zustand, der nicht mehr Knechtschaft unterworfen ist, der nicht mehr vergänglich ist, sondern der bleibt, wie es ist. Das ist, und er lädt uns ein, Teil dieser Mission zu werden. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt und hier und heute. Und wie können wir das werden? Ich glaube, wir können Teil dieser Mission werden, indem hier vor Ort, hier heute Morgen im Kino, Hoffnung herrscht. Hoffnung herrscht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du voller Hoffnung bist heute Morgen oder eher nicht, aber ich wünsche mir so, dass du hier rausgehst und sagst, ich habe Hoffnung für diese Welt. Ich habe Hoffnung für meine Arbeitssituation. Ich habe Hoffnung für meine Schule. Ich habe Hoffnung für meine Familie, für meinen Ehepartner, für meine Freunde, für meine Nachbarn. Ich habe Hoffnung. Weil ich glaube, dass Hoffnung eine Superkraft ist, die uns die Dinge wirklich verändert. Die Dinge wirklich verändert. Wir leben ja in einer Zeit, so ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber ich lebe manchmal, habe ich das Gefühl, in einer Zeit und auch in einer Kultur, in der Hoffnung nicht so gern gesehen ist. Also es ist irgendwie leichter zu connecten, irgendwie über negative Dinge, über Herausforderungen, ja, wir bleibt doch sowieso alles schlecht, wird nur alles noch schlechter und so. Es ist irgendwie leichter, darüber zu connecten. Hast du das schon mal erlebt beim Smalltalk? So? Es ist viel leichter, über Dinge herzuziehen und zu meckern und das Negative zu sehen, als irgendwie das Positive zu sehen und das Gute. Wenn du das nicht kennst, dann musst du nur mal im Kindergarten oder in der Schule deine Kinder haben und mit Eltern und mit Erzieherinnen und so ein bisschen tiefer ins Gespräch kommen. Dann erlebst du plötzlich das, dass es super simpel manchmal ist, über negative Dinge miteinander zu connecten. Das ist super, super einfach, okay? Und es ist viel schwieriger, über positive Dinge miteinander zu connecten. Über Vision zu sprechen, über Hoffnung zu sprechen. Gerade in unserer Kultur wird dann schnell gesagt, ja, du bist ja irgendwie so ein Tagträumer. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder es wird gesagt, ja, guck mal, diese Welt, guck mal auf den Klimawandel, auf all die negativen Dinge, auf die Herausforderungen. Das ist viel einfacher. Aber ich glaube, das, was viel effektiver ist, was viel besser ist und was auch gedeckt wird letztendlich durch ein bisschen diese Statistiken ist, dass da Hoffnung ist. Und was vor allem gedeckt ist durch das, was Gott sagt, da ist Hoffnung für diese Welt und für dich und für mich. Und da ist etwas Gutes, was er vorbereitet hat und von dem wir Teil werden dürfen. Weißt du, Gott möchte nicht nur dich und mich, sondern die ganze Welt erlösen. Und er lädt uns in dieses Projekt hinein ein. Weißt du, und das Ding ist, christlicher Glaube, das verleugnet nicht den Schmerz und die Herausforderungen und die Dinge, die wir sehen und die auf uns einprasseln jeden Tag, sondern es hilft uns darin zu leben, es lebt da drin. In all diesem Schmerz und dem Zerbruch trägt der christliche Glaube die Hoffnung der Erlösung. Ich hatte mal ein Erlebnis im Kindergarten, das ist schon länger her, da hatten wir Elternabend und das war irgendwie, ja, wie so ein Elternabend halt manchmal ist, so ein bisschen, da gab es ein bisschen Kritik, aber es gab auch irgendwie, lief so ein bisschen vor sich hin und so, war auch nicht weiter schlimm. Und am Ende sagte ich, hey, ich möchte noch eine Sache sagen. habe den Erziehern gesagt, ich möchte einfach Danke sagen für all das, was sie in unsere Kinder investieren. Und Danke sagen in das, was sie tun. Und dass wir sehen dürfen, dass unsere Kinder wachsen, weil sie hier vor Ort von euch betreut werden. Und auf einmal fingen die Erzieherin fing an zu weinen und die ganzen Eltern fingen an zu applaudieren. Und ich dachte, boah, es hat mich eigentlich gar nicht so viel gekostet. Und ich hätte irgendwie auch auf diesen Zug aufspringen können, zu sagen, ja, aber das könnte noch besser sein und das ist doof. Und hier könntet ihr das anders machen. Und da wurden wir zu spät informiert und so. Das kann alles stimmen. Und ich merkte, ich bin eigentlich dankbar, dass die sich um meine Kinder kümmern. Also drücken wir das mal aus. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass wir einen Lebensstil haben, der Hoffnung und Dankbarkeit ausdrückt. Und der auch eine Zukunft baut für unsere Kinder, für die nächste Generation. Denn die nicht irgendwie schon von Anfang an so ein bisschen geprägt ist, als naja, du hast eh nichts zu erwarten und da kommt doch nichts mehr. Sondern eine Zukunft, die voller Halt und Hoffnung ist. Wir sagen können, hey, die nächste Generation, die hat eine Zukunft in Sicht. Wisst ihr, dass es eine Bewegung gibt unter jungen Leuten, die ernsthaft, wo sich gerade junge Frauen, aber junge Menschen insgesamt, sich darüber nachdenken, ob sie noch Kinder bekommen sollen, ob das ethisch vertretbar ist, ein Kind in diese Welt zu setzen. Das ist eine ernsthafte Bewegung und ich will das, mich gar nicht lächerlich darüber machen, weil ich verstehe die Nöte und die Gedanken, wo das herkommt. Es kommt nicht von irgendwo, sondern es kommt, weil wir eine Gesellschaft ein bisschen kreiert haben, in der wir das kommunizieren, mehr als dass wir kommunizieren. Da ist Hoffnung, da ist etwas Gutes und da ist eine Zukunft für unsere Kinder, die es wert ist, gelebt zu werden. Und ich bin einfach, ich möchte eine Zukunft bauen, die Hoffnung für meine Kinder beinhaltet. Und das bedeutet natürlich, dass wir Dinge anders machen als Gesellschaft, dass wir Dinge anders machen in deinem und meinem persönlichen Leben, aber es bedeutet vor allem, dass wir mit Hoffnung und mit Dankbarkeit und mit Positivität auf die Zukunft schauen. Wisst ihr, in diesem, was ich vorgelesen habe in Römer 8, wo es heißt, dass die Schöpfung auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes sehnsüchtig wartet. Dieses Wort, da steht ja dieses Wort Herrlichkeit. Nicht da, aber im Vers davor. Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll, denn die Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Dieses Wort Herrlichkeit, wenn man mal reinguckt in den Urtext, was das bedeutet, dann bedeutet das so viel wie Klarheit, Helligkeit, Glanz, Leuchtkraft. Aber es bedeutet auch eine positive Meinung von etwas zu haben. Fand ich irgendwie cool. Weil was dich zum Leuchten bringt, was uns zum Leuchten bringt, was diesen Glanz ausstrahlt, ist, dass da irgendwie eine positive Meinung von etwas ist. Das dachte ich, das ist eigentlich eine total coole Sache. Wenn wir eine positive Meinung von der Zukunft haben, von dem haben, was Gott tut und tun möchte, dann bringt es uns zum Strahlen und zum Leuchten und Menschen werden das sehen. Und darauf wartet die Schöpfung, dass die Herrlichkeit, die in dir und in mir lebt, und ich möchte dir sagen, in dir ist eine Herrlichkeit, die diese Welt sehen muss. Und sehen soll und sehen darf. Und das ist eine Herrlichkeit, die nicht kommt, dadurch, dass wir den ganzen Tag auf die Herausforderungen und Nöte und Schmerzen schauen und uns davon einnehmen lassen und irgendwie zukippen lassen, sondern eine Herrlichkeit, die davon kommt, dass wir sagen, wir haben eine positive Meinung, eine positive Gedanken und Einstellung der Zukunft gegenüber und dem, was Gott tut gegenüber. Daher, und diese Herrlichkeit in dir, die wartet darauf, die Welt wartet darauf, dass sie diese Herrlichkeit zu sehen bekommt. Es gibt einen anderen Vers in der Bibel, wo es heißt, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert werden. Weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich neige dazu zu sagen, boah, in mir ist noch so viel schief und kaputt, was verändert werden muss. Da ist so viel Negativität und Schwierigkeiten und Schlimmes. So. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber ich bin manchmal herausgefordert zu sagen, ja, ich kann so auf mein eigenes Leben schauen oder ich kann sagen, da ist eine Herrlichkeit, die erwartet, zu einer anderen Herrlichkeit verändert zu werden und die diese Welt sehen muss. Da ist etwas in dir, was gut ist und was diese Welt sehen muss. Und wie passiert das? Jetzt habe ich wieder einen Downer für dich ein bisschen. Es gibt N.T. Wright, das ist so ein Pastor und Theologe aus der anglikanischen Kirche und der ist super bekannt und war für mich super prägend. Die Theologie finde ich einfach absolut gut und richtig und korrekt. Und der hat diesen Satz dazu gesagt, zu Römer 8. Er sagt, der Weg, wie die Kinder Gottes offenbar oder verherrlicht werden, liegt in Gebet und Leiden. Es kommt nämlich, wenn du weiterliest, dann geht es ja um Leid in dem Vers und auch um Gebet. Es liegt in Gebet und Leiden. Und ich dachte so, ja toll, danke schön. Dankeschön. Das hat es doch irgendwie wieder, jetzt der Weg, wie die Kinder Gottes verherrlicht wird, liegt in Leiden. Aber es ist genau diese Spannung, die es auszuhalten gilt. Vielleicht bist du gerade an einem Punkt, wo du leidest, wo du herausgefordert bist. Gerade in letzter Woche habe ich öfter mit Leuten gesprochen, die wirklich auch körperlich herausgefordert sind, wo Krankheiten plötzlich auftauchen. Und es ist schwer zu sagen und zu sagen, ja, guck mal, dann siehst du doch mal positiv. Das ist gar nicht, was ich dir sagen will. Was ich glaube, ist, dass Gott, wenn Gott mit uns ist und wenn er uns begegnet, dann schafft er in diesem Leid, schafft er Hoffnung und Sinn. Und ich habe das erlebt bei Leuten auch hier in der Kirche, die leiden, die körperlich herausgefordert sind und mit Schmerzen und Gesundheit zu kämpfen haben. Und wo trotzdem manchmal so eine Hoffnung durchkommt und so ein Sinn durchkommt. Ich habe zu jemandem letztens gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl oft, dass wenn Christen leiden, wenn Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, leiden, dann finden sie da drin einen anderen Sinn und eine andere Hoffnung. Und das ist was mich total inspiriert. Wisst ihr, ich glaube, wir müssen uns entscheiden, aus was heraus wir leben wollen. Und ich habe eigentlich drei Punkte dir nochmal mitgebracht, die mich inspiriert haben dabei. Wir können immer leben aus Mangel oder wir können leben aus Vision. Weißt du, das ist so ein Ding, das sage ich ständig, ich habe das Gefühl, das muss ich ständig unseren Leitern sagen, leite aus Vision, nicht aus Mangel, sondern aus Vision. Was meine ich damit? Wenn du auf dein Leben guckst, wenn du auf etwas in deinem, auch, weiß ich, auf deine Finanzen ganz praktisch guckst oder so, dann kannst du immer gucken mit Mangel oder mit Vision. Du kannst gucken auf, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht. Das Problem ist nur, davon wird es nie mehr werden oder sich verändern. Oder du kannst draufschauen und sagen, ich habe eine Vision für meinen Kontostand. Ich habe eine Vision für meine Einnahmen und Ausgaben. Ich habe eine Vision davon, wie ich mit Geld umgehe. Ich habe eine Vision davon, wie ich etwas anders tue. Eine Vision davon, von dem Haus, was ich baue. Oder du kannst sagen, es reicht alles nicht, es ist nicht genug, es ist so anstrengend, es ist zu schwer, die anderen sind doof. Du kannst immer leben aus Vision oder aus Mangel heraus. Und ich möchte dich einfach ermutigen, auf dein Leben zu schauen mit einer Vision. Ich habe das letzte Woche schon darüber gesprochen, dass du eine Vision entwickelst für jeden Bereich deines Lebens. Und ist ja nicht falsch, dass Mangel da ist, aber wenn das der Antrieb ist und wenn wir da heraus leben, dann wird es uns nicht nach vorne bringen, wird es uns nicht dazu bringen, dass wir etwas verändern, sondern es wird uns immer da halten an diesem Ort, wo Mangel herrscht. Du kannst leben aus Bedeutung heraus oder aus Stress, aus Überforderung. Stress ist ja auch so ein Thema unserer Zeit. Wer von euch war noch nie gestresst in seinem Leben? Wer von euch war letzte Woche überhaupt nicht gestresst? Völlig tiefenentspannt? Come on, zwei zähle ich. Hammer. Wow, Applaus für die zwei. Drei. Vielleicht hast du dich nicht gemeldet, dann gilt das auch für dich. Es ist großartig. Stress ist ja etwas, das ist fast so ein Lebensstil geworden, oder? Ich weiß nicht, ich habe irgendwann versucht, das abzustellen, dass ich jedem, der mich fragt, wie es mir geht, erstmal sage, oh, ich bin so gestresst, ich habe so viel zu tun, ich bin überfordert. So, weil das stimmt ja sogar vielleicht, ich habe richtig viel zu tun, aber es hilft ja irgendwie niemandem, wenn ich das den ganzen Tag sage. Sondern ich habe zwei Optionen, ich kann entweder da drin jetzt einfach aufgeben oder ich kann etwas verändern. Und es ist gar nicht schlimm, mal gestresst zu sein oder so, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, vor allem, ich habe ein Buch gelesen, ne? Aber es war ein cooles Buch von einer Frau, die ist Psychologin und die hat sich dem Thema Stress gewidmet. Und die sagt eigentlich, das Thema Stress in unserer modernen westlichen Gesellschaft wird total, wie soll man sagen, falsch betrachtet oder einseitig betrachtet. Und die führt das auch her, dass sozusagen der Umgang mit Stress, das wurde geprägt durch so die Wissenschaft, aus so Untersuchungen mit Ratten, wo Ratten unter Stress ausgesetzt wurden. Und dann wurde geschaut, wie reagieren die darauf und so. Und dann sind die gestorben und so. Und dann sagt sie, dadurch kam so ein bisschen dieses Narrativ rein, dass Stress total ungesund ist für dich und für mich und für uns. Und dass es etwas ist, was wir um jeden Preis auf der Welt verhindern müssen. Sie sagt aber, das Problem dabei ist, dass man hat einfach von Ratten auf Menschen geschlossen und das kann man so nicht tun. Und man hat bei diesen Versuchen mit Ratten ging es immer darum, dass die Ratten um ihr Leben gekämpft haben. Ja, und wer von uns heute muss praktisch irgendwie mit einem Löwen um sein Leben kämpfen oder so? In den meisten Fällen ist das nicht so. Manchmal ist das natürlich, es gibt diese Extreme, will ich gar nicht, ne, ist klar. Aber in den meisten Fällen, in denen wir von Stress reden, reden wir von anderen Dingen. Und sie sagt, dadurch kam dieses Narrativ rein und es ist einfach verkürzt, weil letztendlich wir Menschen andere Optionen haben, mit Stress umzugehen. Es gibt nicht nur dieses klassische Flucht oder Kampf, also Flight or Flight Response, sondern es gibt auch eine andere Challenge Response, also eine Reaktion auf Herausforderungen. So. Und die ist sehr viel positiver für uns, als dass sie negativ ist in aller Regel, wenn wir lernen, positiv auf Stress zu schauen. Und dann hat sie alle möglichen Versuche gemacht mit allen möglichen Leuten und so und Untersuchungen da geteilt und so, wo es letztendlich, es gipfelt da drin, dass oder ein ganz praktisches Beispiel ist, wenn du vor einer Hausarbeit oder vor einer Klassenarbeit stehst oder vor irgendwas, was richtig Stress bei dir auslöst, dann würden wir ja oft, ne, kämpfen wir dagegen an und sagen, ah, ich bin so gestresst und nervös, deswegen muss ich jetzt irgendwie ruhiger werden. Und wir versuchen uns ruhig zu halten und ruhig zu werden. Und es zeigen eigentlich Untersuchungen, dass das überhaupt nicht gut ist für deine Leistung, die du am Ende und für das Endergebnis, was du ablieferst. Und es ist nicht mal gut für deine Gesundheit. Sondern was gesund ist für deine Gesundheit, ist, dass du sagst, ich gucke positiv auf Stress, das ist etwas, was mir hilft und mich stärker macht. Und auch meine Stress-Response, also wie mein Körper mit Stress umgeht, ne? Ich habe irgendwie Magengrummeln und irgendwelche Hormone werden ausgeschüttet, werde ganz unruhig oder manche werden auch ganz ruhig. So, das ist etwas, wie dein Körper dir hilft, mit der Situation umzugehen. Und es ist etwas, was dich stärker macht im Endeffekt. Es gipfelte darin, dass selbst bei Menschen, die unter dem posttraumatischen Stresssyndrom leiden, man herausfinden kann, je stärker diese Stressreaktion im Vorhinein war und je ausgeprägter, desto einfacher ist es für sie desto weniger wahrscheinlich leiden sie an dem posttraumatischen Stresssyndrom hinterher. So, und das bedeutet eigentlich, in stressigen Situationen, der Weg ist nicht, uns ruhig zu stellen und zu sagen, wie werde ich das hier los? Ich will das nicht, das macht mich kaputt, das ist schlecht für mich, sondern das anzunehmen. Sagen, okay, das ist die Situation und die Zeit, in der ich bin. Das ist stressig, das heißt auch nicht, das zu negieren und zu sagen, das ist nicht so. Das ist herausfordernd. Da ist eine Challenge vor mir. Da ist Stress, da ist vielleicht auch ein Gefühl von Überforderung. Aber ich nehme das an und ich arbeite da drin und ich finde vor allem Bedeutung da drin. Ich habe ja diesen Stress, weil es mir nicht egal ist. Du machst ja nie Stress über etwas, was dir völlig egal ist, oder? Eigentlich nicht. Wenn mir was egal ist, ist mir egal, dann habe ich keinen Stress. Aber Stress ist erstmal ein Zeichen, dass dir Dinge wichtig sind. Wenn du zum Beispiel vor einer Hausarbeit stehst und Stress hast, dann zeigt es eigentlich nur, dass es dir wichtig ist, eine gute Note zu haben oder sowas. Wenn du gestresst bist vor einer Situation oder unruhig wirst, nervös wirst, zeigt es dir, dass es dir wichtig ist. Weißt du, ich bin gestresst, bevor ich auf die Bühne gehe. Und was zeigt das? Dass es mir wichtig ist, mir nicht egal. Und das ist was total Gutes. Und diese Frau, Kelly McGonigal heißt sie, die hat diesen Satz hier gesagt. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass es besser für deine Gesundheit ist, etwas Bedeutsamem nachzujagen, als Unannehmlichkeiten vermeiden zu wollen. Das halte ich für die beste Entscheidungsgrundlage. Das Sinnstiftende im Leben zu finden und darauf zu vertrauen, dass man den Stress, der folgt, verarbeiten kann. Ich lese das nochmal. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass es besser für deine Gesundheit ist, etwas Bedeutsamem nachzujagen, als Unannehmlichkeiten vermeiden zu wollen. Das halte ich für die beste Entscheidungsgrundlage. Das Sinnstiftende im Leben zu finden und darauf zu vertrauen, dass man den Stress, der folgt, verarbeiten kann. Das Sinnstiftende im Leben zu finden. Weißt du was? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe was Sinnstiftendes in meinem Leben gefunden. Ich möchte den König der Könige ehren. Ich möchte seine Kirche bauen. Ich möchte einen Ort schaffen, an dem junge Menschen Hoffnung finden und Leben finden. An dem sie sagen, hier ist ein positives Bild für die Zukunft. Ja, die Herausforderungen sind da, aber Gott ist drin. Dem nachzujagen und darauf zu vertrauen, dass man den Stress, der folgt, verarbeiten kann. Hey, vielleicht musst du heute nicht Stress in deinem Leben minimieren, sondern was Sinnstiftendes finden, Bedeutung finden. Und ein Leben führen, was geprägt ist aus Gebäude, ein Leben aus Bedeutung herausführen und nicht aus Stress und Überforderung. Peter Prosero, der ja unser Supervisor ist, der wird auch wieder hier sein dieses Jahr, der sagt, es gibt im Leben, musst du eine Entscheidung treffen, ob du über oder unter der Linie lebst. Und er beschreibt das eigentlich so, er sagt, sozusagen unter der Linie ist all das, was kaputt macht und das Negative ist Bitterkeit und Frustration und Enttäuschung und all diese Dinge. Und es ist gar kein Problem, dass man das fühlt und dass das da ist, aber man muss sich am Ende des Tages entscheiden, wo man leben möchte. Und über der Linie ist das Positive etwas, was aufbaut. Und deswegen möchte ich dir sagen, wir müssen uns, glaube ich, im Leben entscheiden, ob wir das Opfer sein wollen oder ob wir etwas gestalten wollen. Auch so ein kulturelles Ding, merke ich, so oft so leicht. Ich habe viel Kontakt gehabt in Corona, auch mit Behörden und so. Und ich merkte richtig, wie die Anspannung bei vielen Mitarbeitern so groß wurde, weil ihr Hauptanliegen manchmal ist, ihren Job zu behalten. Sie wollen nicht das Opfer werden. Und ich merkte immer, es ist so viel einfacher, mit Menschen zu arbeiten, die Lust haben, etwas zu gestalten, als nur, die nichts verlieren wollen. Und es macht so viel mehr Spaß und es ist so viel positiver. Und ich glaube, ich weiß nicht, was so deine Default-Setting ist. Meins ist nicht unbedingt auf das Positive zu gucken und irgendwie gestalten zu wollen, sondern es ist eher ein bisschen, mal Kritik und mal auf das Negative schauen und was und Vorsicht und so. Und ich muss mich selber immer wieder provozieren zu sagen, Christoph, Vision statt Mangel und Bedeutung, das ist viel wichtiger, als irgendwie die ganze Zeit auf den Stress zu schauen. Und etwas zu gestalten ist viel wichtiger, als nur darauf zu schauen, was alles schief gehen könnte und welche Risiken das hat. Und das möchte ich dir mitgeben. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Du trägst in dir die Herrlichkeit Gottes. Du trägst in dir etwas, was diese Welt sehen muss. Was es dafür braucht, ist, dass unser Angesicht unverhüllt ist. Dass wir nichts irgendwie vormachen, nicht so tun, nicht ein bisschen positive thinking, dann wird es schon alles. Sondern dass wir in der Situation sind, wie sie ist. Dass wir echt sind, so wie wir sind. Aber dass wir in den Spiegel schauen, auf Jesus schauen und uns daran festhalten und dadurch verändert werden. In Hebräer 6, Vers 19, da heißt es, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste, hinter dem Vorhang. Dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Ich liebe dieses Bild eines Ankers, dass Hoffnung wie ein Anker ist. Weil in einer Zeit, in der wir ja manchmal leben, wo alles so ein bisschen, nichts scheint mehr so richtig fest zu sein. Ne? Ich habe letztens mit jemandem drüber gesprochen, der sagte, guck mal, das ist so ein Ding, wenn du Millennial bist, also in meinem Alter ungefähr, dann ist das so ein Ding bei deinen Kindern, dass du denen irgendwie mehrere Namen gibst, ohne Bindestrich, damit sie sich irgendwann dafür entscheiden können, wie sie heißen möchten. Und es ist da irgendwie schon ein bisschen verrückt, dass es in unserer Zeit inzwischen so weit ist, dass die Kinder selbst ihren Namen selber wählen und entscheiden sollen. Also ich weiß, 5-jährige Kinder können das gar nicht. Die sind völlig überfordert damit. Aber wir kreieren ein bisschen, es ist nichts mehr fest und gibt Halt oder wenig Dinge. Und ich glaube, dass wir etwas brauchen, was uns Halt gibt. Was uns auf der richtigen Position, auf der richtigen Route sein lässt. Und was das ist Hoffnung zu haben. Dass wir wissen, Gott wird es gut machen am Ende des Tages. Gott wird es gut machen. In all dem Schmerz und Herausforderungen, die da sein können, wird Gott es gut machen. Diese Hoffnung habe ich und auf diese Hoffnung stelle ich mich. Es ist der Anker, der mich stehen lässt, der mich hier bleiben lässt. Ich würde super gerne mit euch beten. Vielleicht stehen wir einfach alle zusammen mal auf und machen die Augen zu. Weil das ist ein Moment, da geht es um dich und Gott. Und vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, ich habe irgendwie die Hoffnung verloren. Ich bin irgendwie abgekommen vom Kurs. Irgendwie ist der Anker da abgerissen. Irgendwie habe ich eigentlich keine Hoffnung dafür, dass es gut wird. Vielleicht gibt es einen Bereich, wo du sagst, boah, ich bin so verhaftet in diesem, über den Mangel nachzudenken. Oder ich habe mir so eine Identität aufgebaut, die nur davon spricht, dass es zu viel ist und dass ich gestresst bin, dass ich überfordert bin. Vielleicht hatte ich irgendwas angesprochen in dieser Predigt und du möchtest das zu Gott bringen, weil das ist der erste Schritt, den es braucht, dass du sagst, Gott, hier ist es, ich gebe es dir. Dann lade ich dich ein, dass während alle Augen geschlossen sind, du einfach mal deine Hand auf dein Herz legen als Zeichen. dass du sagst, Gott, ich gebe dir das. Jesus, ich bete, dass du Hoffnung schenkst. Eine Hoffnung, die nicht irgendwie billig ist, sondern die echt ist. Die wie ein Anker im Sturm ist, der hineinreicht bis in dein Heiligtum, bis in deine Gegenwart. Gott, wir danken dir, dass du gute Pläne hast für diese Welt. Dass du uns hilfst, in den Stürmen zu stehen, dass du dort mit uns bist. Und dass wir immer wieder die Augen richten dürfen auf deine Gegenwart, auf das, was Halt gibt und was Hoffnung schenkt. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der gerade die Hand auf seinem Herz hat, dass du kommst mit deiner Hoffnung und dass du ein neues Bild prägst, eine neue Idee prägst. Und so segne ich dich damit, mit einer neuen Hoffnung und einem neuen Halt. Amen. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Weiß nicht, wie es dir geht? Diese Welt braucht einen Erlöser. Ich brauche einen Erlöser und Retter. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du kennst diesen Jesus nicht. Du würdest ihn gern kennenlernen. Vielleicht sagst du, ich brauche einen Retter heute Morgen. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Du kannst ihn heute kennenlernen. Gott ist ein Gebet weit entfernt. Und er hat vor 2000 Jahren die größte Rettungsmission gestartet, die diese Welt je gesehen hat. Er hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Er hat allen Schmerz und alles Leid hat Jesus auf sich genommen, als er am Kreuz gestorben ist. Und er ist auferstanden, damit du auferstehen kannst und frei sein kannst, damit du gerettet werden kannst. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, vielleicht hast du ihn früher mal gekannt und sagst, ich bin aber so weit weg von ihm, ich möchte wieder zurück, dann lade ich dich ein, dass während alle Augen geschlossen sind, du deine Hand hebst, sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Dankeschön. Dankeschön. Hey, und dann beten wir ein Gebet zusammen, das ist ganz einfach. Und ich glaube, dass Gott dir begegnen wird. Wir beten das alle zusammen, alle laut aus. Ich bete das vor, ihr dürft es nachbeten. Wir wollen den Leuten einfach helfen dabei. Und es geht so. Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben mit allem, was dazu gehört. Mit allem Schmerz, aller Scham, allem Leid und jeder Schuld. Ich danke dir für deine Vergebung und deinen Tod am Kreuz. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich folge dir nach, von heute bis in alle Ewigkeit. Ich bin ein Kind Gottes. Amen. Hey, wollen wir den beiden, die sich gemeldet haben, mal einen Applaus geben? Weil du bist wert.